Leute, Leute, wir wollen jetzt hier keinen Stress verbreiten, aber wir haben richtig viel zu besprechen.
Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Dumescu und Nicole.
Was war das für eine Trash-TV-Woche? Was war das für eine Wahnsinnsfahrt?
Ja, vor allem zum Glück das Format, das wir als allererstes besprechen, weil dann können wir uns das mal richtig, richtig von der Seele reden.
Wir wollen das letzte Mal, na sagen wir das vorletzte Mal.
Stimmt, es gibt ja noch ein Wiedersehen.
Über die zweite Staffel Malo Falo sprechen. Leute, ihr habt es alle gesehen. What the fuck?
Was ist da passiert? Und da meine ich nicht etwa Blumengate, weil Joni dem lieben Nico seine Blumen geklaut
seine
hat.
Seine kümmerlichen Unkrautreste.
Sondern wir meinen natürlich, was quasi nach dem Halbfinale geschehen ist. Wir haben gesehen, Antonia hat 5 Kandidaten aussortiert. Die 3 dazugehörigen PartnerInnen kamen rein und 2 von ihnen haben Antonia, wahrscheinlich war das der Produktion gar nicht so lieb, aber sie haben Antonia gewarnt.
Aber eins nach dem anderen. Also genau, das Blumengate lassen wir mal außen vor. Ja, also war nett gemeint.
Ja, also ich würde sowieso bis zur ersten Rauswahl eigentlich alles weglassen.
Dann reden wir über die erste Rauswahl. Antonia sollte erstmal 5 Männer rauswählen, das hast du schon erwähnt. Sie hat zuerst Julian rausgeschmissen, der überraschend traurig und auch schockiert war.
War emotional angefasst. Er hat ja vorher auch schon immer den Eindruck gemacht, dass ihn das Ganze emotional anfasst. Aber er hat sich, muss man ja so ganz klar sagen, einfach nicht doll genug eingehangen.
Nee, also überhaupt gar nicht. Wir haben ja jetzt zuletzt irgendwie kaum noch was von ihm gesehen, außer wenn er sich dann irgendwie mal bei die anderen aufgeregt hat. Also wenn er sich jetzt wirklich Gewinnchancen ausgerechnet hat, dann finde ich das sehr überraschend.
Ja.
Bei dem nächsten Mann hast du einen Punkt bekommen.
Yes.
Und zwar wurde Stefan rausgewählt und du hattest recht. Stefan ist der Freund von Dominik.
Ja, da habe ich mich doch als guter Instagram-Stalker bewiesen. Und ja, Dominik kam rein, hat erstmals einen Fuß in die Antonia-Villa oder in den Garten der Antonia-Villa gesetzt und hat dann, nachdem er seinen Freund begrüßt hat, erstmal eine Warnung an Antonia ausgesprochen.
Ohne Seitenblick zu Xander. Also ich weiß nicht, wie schwer ihm das gefallen sein muss.
Ja. Oh, das war aber schon eine krasse Szene, weil Antonia hat das auf jeden Fall wahrgenommen, ne?
Ja, vor allem, weil er ja eben auch wirklich nicht der Letzte blieb. Michael ist als nächstes rausgeflogen, der war aber Single. Dann ist Joni rausgeflogen, von dem wir ja schon wussten, dass er mit Maria zusammen ist. Und Maria war jetzt nicht diejenige, die Antonia nochmal gewarnt hat. Maria hat allerdings einen Heiratsantrag von Joni bekommen.
Genau, und Antonia meinte zumindest, sie würde das auch gern haben.
Ja, war ja auch wirklich süß, wie die beiden sich übereinander gefreut haben. Herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle an die beiden. Und dann kam die Person mit der zweiten Warnung. Und zwar hat sie dann Lawrence rausgewählt. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch noch darüber geredet, wer könnte die Top 3 sein. Es waren ja noch Marcel, Nico und Xander übrig. Wir waren uns da nicht so ganz sicher, ob sie Xander rausschmeißt, wann sie Xander rausschmeißt, wie weit Lawrence kommt. Aber sie hat dann doch die alten Hasen im Finale drin.
Die alten Hasen, die ja am Ende auch ganz weit vorne waren. Ich glaube, du hattest getippt, dass Marcel das Ganze gewinnt, ich, dass Nico gewinnt. Und irgendwie war Xander ja schon im Rennen. Also war das Ganze nicht so überraschend. Dann kam jedenfalls Kim und hat erstmal revealed, hi, wir kennen uns.
Das war so cringe, oder? Also irgendwie, man hat richtig gemerkt, dass sie sich natürlich erkennen, also dass auch Antonia sie erkennt, aber dass die beiden sich nicht mögen, oder?
Also man hat auf jeden Fall keine Herzlichkeit zwischen den beiden gespürt.
Nee. Und bei Kim wussten wir das jetzt ja auch schon irgendwie, ne? Und da dachte, also ich dachte halt immer, Kim mag sie nicht, weil sie eifersüchtig ist.
Ja.
Aber Antonia war ja genauso wenig begeistert von Kim.
Genau, und ich glaube ja tatsächlich, dass Kim das ganz am Anfang schon mal gesagt hatte, dass sie Antonia kennt, weil die irgendwie aus dem Nachbardorf kommt.
Ja, hatte sie gesagt, ja.
Ich hatte es wieder komplett verdrängt und habe mir gedacht, hä, warum ist sie denn Antonia gegenüber immer so feindselig? Sie versteht sie das Spiel nicht, aber wenn sie sich vorher schon nicht mochten, ist es schon ein bisschen verständlicher.
Ja, schon.
Also ist es trotzdem.
Aber also die Art, wie sie über Antonia geredet hat, fand ich jetzt trotzdem nicht okay, weil sie ja auch wirklich geslutshamed hat.
Ja, total. Aber ich finde es dann durchaus verständlicher.
Ja.
Also.
Ja. Aber ja, von Antonias Seite war die Begeisterung auch nicht so groß, aber Kim hat sie netterweise dann auch nochmal gewarnt, dass sie ja bloß die richtige Entscheidung treffen soll.
Genau, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sie danach ja nur noch mit 3 Finalisten dastand und sie daher wusste, oh, wenn ich jetzt nochmal gewarnt werde, dann sind ja gar nicht alle 3 Single.
Genau, und das wusste sie ja gar nicht mehr, weil wir wissen ja alle noch, dass Antonia zwischendurch mal die damals 4 Vergebenen gesehen hat, aber sie wusste ja nicht, dass da halt auch noch mal welche nachgerückt sind.
Genau, eben. Und deshalb konnte sie damit nicht rechnen, musste jetzt aber quasi davon ausgehen, es sind nicht alle Single und das hat sie tatsächlich fertig gemacht. Sie hat dann Einzelgespräche mit den Jungs eingefordert, nachdem sie ganz, ganz bitterlich geweint hat. Und das erste Einzelgespräch hatte natürlich, wer könnte das erste Einzelgespräch gehabt haben? Vielleicht hat sie einen Favoriten, Xander vielleicht?
Und dieses Gespräch war irgendwie das größte Mysterium in der Geschichte des Trash-TV, denn Antonia wollte Xander schwören lassen, dass wenn er eine Freundin hat, er die nicht mehr liebt. Und er hat dann halt geschworen und im Nachhinein habe ich dann gecheckt, nachdem wir diese Szene mehrmals geguckt haben, dass sie durch diesen Schwur verstanden hat, dass er ja wirklich eine Freundin hat, weil sonst hätte er nicht drauf geschworen, sondern hätte gesagt, ich habe keine Freundin. Aber also beim ersten und auch noch beim zweiten Mal gucken, habe ich das absolut nicht verstanden, warum Antonia plötzlich so weinen anfängt und halt, also ich habe nicht verstanden, wie sie herausgefunden hat, dass er eine Freundin hat.
Also ich habe mir auch aufgeschrieben, er hat es durch die Blume gesagt, jetzt so wie du es erklärst, ist es so. Und dadurch, dass sie es dann ja verbalisiert hat und er nicht widersprochen hat, war es dann ja auch klar.
Ja.
Ne? Und dann sind die ja auch auseinandergegangen mit der Ansage, du erzählst es den Jungs und denen hat er dann ja auch definitiv gesagt, ja, ich bin vergeben.
Ja, und er hat aber halt auch wieder einfach gelogen, ne? Also als er zu Antonia hat er ja 2-mal gesagt, ich habe dich nie angelogen. Alles, was ich gesagt habe, stimmte. Und das ist nicht wahr, weil er hat eher gesagt, ich habe keine Freundin. Also allein das ist eine Lüge.
Es ist eine Lüge und vor allem auch, wie er sich das zurechtgebogen hat. Er hat dann ja später auch nochmal in einem Interview oder einer Begründung gesagt, für mich war ich ab dem 5. Tag Single. Das hat er ja gesagt, weil er ja für sich schon damit abgeschlossen hat. Aber, und jetzt müssen wir mal ganz klar differenzieren, das ist ja nicht irgendwie bei Temptation Island, wo jemand halt sieht, wie seine Freundin einen betrügt und oder sein Freund einen betrügt und man dann halt für sich schließt, okay, jetzt bin ich Single, weil der oder die hat so richtig deep Scheiße gebaut, sondern er hat einfach für sich, ohne dass er irgendwas von Lisa gesehen hatte, entschieden, ich bin jetzt Single.
Und ohne das auch irgendwie kommuniziert zu haben, ne? Also er hat es ja auch nicht irgendwie im Einzelinterview gesagt, was man ihr dann hätte zeigen können.
Und er hat trotzdem noch ihren Pullover getragen, er war also alles andere als Single.
Boah, wirklich, ey, da kriege ich Aggression. Und dann er hat ja dann sogar noch so Antonia, also sie hat ja gefragt, hast du dich in mich verliebt? Und er hat noch gesagt, ich weiß es nicht. Und gut, sie hatten danach dann auch nochmal ein Einzelgespräch und sowas, ne? Also es blieb jetzt nicht dabei. Aber nach diesem Gespräch dachte ich halt, ja gut, ist doch jetzt alles klar. Also raus mit ihm.
Ja, also ich
habe sogar damit gerechnet, dass sie ihn sofort rausschmeißt.
Ja, dass er jetzt geht oder sowas, ne? Ja. Aber so kam es nicht. So kam es nicht. Denn am nächsten Tag, beziehungsweise bevor wir zum nächsten Tag kommen, kommt jetzt der Punkt, wo ich wusste, sie wird sich für Xander entscheiden. Nämlich der Punkt, dass sie sich dann von den beiden anderen Finalisten so hat trösten lassen. Und zwar so trösten lassen, dass ich mir sicher war, oh shit, die beiden sind in der Friendzone.
Ja.
Ich meine, die haben dann zu dritt im Bett gepennt. Sie hat sich bei beiden ausgeweint, dass ihre große Liebe jetzt ja doch eine Freundin hat. Und in dem Moment war mir klar, nee. So wie die jetzt da sich bei den beiden ausheult, hat sie für die beiden nicht annähernd die Gefühle, die sie für Xander hat.
Und sie hatte ja dann auch noch so Witze gemacht von wegen hier, sie macht dann auf Sebastian Preuß, auf den Schwan-Bachelor und gibt niemanden am Ende die Rose. Ja, why not?
Wäre eine gute Entscheidung gewesen.
Wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen. Aber ihr wisst es ja sowieso schon, sie hat zuerst Nico rausgewählt, für den sie dann, also wo sie auch verbalisiert hat, dass da halt nur freundschaftliche Gefühle waren. Und dann standen noch Marcel und Xander im Finale und sie hat sich für Xander entschieden, hat damit Nico, der auch fassungslos war, rausgeschickt. Und wir waren fassungslos und dann kam auch noch Lisa, die Ex-Freundin von Xander, die war inzwischen ja nicht mehr ganz so fassungslos, hat ihm eine Top-Ansage gemacht. Ich glaube, was anderes hättest du in dem Moment auch nicht sagen können, als kannst du dir noch selber in die Augen gucken.
Ich glaube, was ja auch noch mal krasser ist, ist halt einfach, sie ist ja mit dem Wissen dahin gefahren worden von der Produktion, dass Antonia schon weiß, dass Xander eine Freundin hatte. Und egal, was sie sich zurechtgelegt hat, ich glaube, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass sie zu dem Zeitpunkt da ankommt, wenn Xander das gewinnt.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Sie hat ja nicht gesehen, wie die anderen beiden sie getröstet haben. Nee, aber ich glaube, sie hat einfach, nachdem sie wusste, okay, er hat ausgepackt, wusste sie nicht, dass Xander das gewinnt. Oder hätte sie nicht gedacht.
Ja, ich finde es auch echt krass, dass halt weder Xander noch Antonia irgendein Wort an Lisa gerichtet haben. Also bei Xander war es vielleicht auch einfach okay, dass er dann halt in dem Moment nicht die Bühne bekommen hat. Aber er hat ja keinen Funken Reue irgendwie gezeigt. Und auch von Antonia, dass sie halt, weiß ich nicht, irgendwas zu ihr sagt, ne? Also es war ja...
Ja, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest. Das war zwar nicht in der Show, aber in den Final-Outfits hatten sie danach noch ein Interview gegeben, ja, was halt bei
ich Instagram... Ich hab's bei Instagram gesehen.
Uns wurde das ja ungefähr 4 bis 40 Mal geschickt. Ich habe den Überblick verloren. Und wie unsympathisch können sich beide bitte in einem Interview, was wahrscheinlich 40 Minuten maximal nach der Aufzeichnung aufgenommen wurde, geben?
Ja, in dem Interview wurden sie gefragt, ob sie irgendwas bereuen oder anders gemacht hätten oder so. Und sowohl Antonia als auch fucking Xander haben gesagt, nö, ich bereue gar nichts.
Bei Antonia kann man zumindest diese Antwort noch ein bisschen verstehen, bei Xander so gar nicht, weil wieso sollte er denn nicht etwas bereuen, wenn er mit einer Freundin eine Show geht, wo es darum geht, sie nicht zu betrügen oder nicht über die Grenzen zu gehen und es dann tut, dann kann er das doch trotzdem wenigstens bereuen und sagen, ich werde jetzt auch mit der Toni glücklich, aber trotzdem das ja bereuen, dass er jemanden verletzt hat. Und bei Antonia hat mich da so aufgeregt bei diesem Interview, dass sie halt gesagt hat, ja, war für uns beide nicht einfach.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt ja auch das Gerücht, dass Lisa und Xander nicht wirklich ein Paar waren, dass das nur für die Show halt vorgespielt war. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich nur irgendein Gerücht ist oder ob da irgendwas für spricht, das habe ich nicht weiter verfolgt. Aber angenommen, sie sind wirklich ein Paar gewesen zu dem Zeitpunkt, dann steht Xander auf der Betrüger-Arschloch-Liste einfach ganz oben. Also über Alex Petrovic und über Mark Robin. Na, bei Nico bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ja.
Aber also er steht auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Und Antonia, also wir haben sie ja wirklich sehr gelobt am Anfang dieser Staffel und fanden das gut, dass sie das macht und wie sie das gemacht hat. Aber jetzt mit dieser Entscheidung, also ich frage mich, ist das wirklich pure Naivität? Also ist das wirklich einfach, Xander wählt sie, weil er Patrick 2.0 ist und sie doch wieder ein alte Muster verwählt? Ich meine, sie hat ihm gesagt, dass sein Verhalten bei ihr Red Flags hisst und dass sie sich schlecht fühlt, wenn er halt irgendwie so aggressive Sachen sagt. Und dann betrügt er auch noch seine Freundin, lügt ihr ins Gesicht und so. Also
während sie ja auch gekränkt ist, weil Patrick sie ja betrogen
hat. Genau, also wie viele mehr Red Flags willst du haben? Sie hat sich auch noch bei Xander darüber ausgeheult, dass sie betrogen wurde und sowas. Ne? Mhm. Und er hat sie getröstet und versprochen, er wird sowas mit ihr nie machen, bla bla bla. Also entweder ist sie einfach der naivste Mensch der Welt oder sie zieht einfach eine kranke Show ab.
Ja, also ich kann mir da auch wirklich nicht helfen. Ich würde sie gerne in irgendeiner Form in Schutz nehmen, aber also sie hat ja auch irgendwas gesagt von, sie hat auf ihr Herz gehört, ihre Gefühle gehört. Aber die Gefühle, hast du ja selbst gesagt, hätten doch auch sein müssen, das ist eine Red Flag, die tut mir wieder weh.
Ja.
Und ich sag mal so, Xander hat sich vielleicht mit vielen Dingen gerade bei ihr beworben, aber jetzt nicht gerade mit Treue und Loyalität.
Ja.
Also, ich finde das so schlimm. Also ich bin so gespannt, was beim Wiedersehen rauskommt.
Sollten die beiden weiterhin ein Paar sein, was ich glaube, weil ihr Instagram, da habe ich in den letzten Tagen ein paar Mal in ihre Story geguckt und es sah so aus, als wäre sie mit einem Typen, der Xanders Outfit oder Xanders Style hatte, irgendwie frühstücken oder so. Kann natürlich auch totale Täuschung sein und sowas, aber sollte sie noch mit ihm ein Paar sein, dann möchte ich die beiden wirklich in keiner anderen Show sehen. Ich möchte die nicht im Sommerhaus sehen, ich möchte die nicht bei, weiß ich nicht, viel mehr vergebenen Shows gibt's ja auch gar nicht, Temptation Island sehen. Also das ist einfach...
Bei Temptation Island fand ich schon funny.
Ja, nee, also irgendwie jetzt mit diesem Finale, ich finde die beiden jetzt einfach gerade echt unsympathisch. Also ihn sowieso, aber jetzt sie mit der Entscheidung und wie sie das auch kommuniziert hat und dann mit dem Interview danach und so, nee.
Lass gerne, also wir bleiben ja immer noch ein kleines bisschen offen. Solange wir das Wiedersehen nicht gesehen haben, würde ich mir zumindest noch kein abschließendes Urteil bilden.
Na gut.
Na gut, dann bin ich zu friedlich für dich, ne?
Nee, du hast ja wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich gibt es dann wieder irgendeinen Plot-Twist oder was weiß ich was. Also erzählt uns auch gerne, was ihr über das Finale von Make Love, Fake Love oder Malu Falu denkt. Seht ihr das anders als wir? Haben wir irgendwas übersehen? Oder habt ihr vielleicht volles Verständnis für Antonias Entscheidung?
Und fandet ihr Nikos Blumenstrauß hübsch? Würde mich auch noch interessieren.
Blumenstrauß.
Hätte euch das überzeugt? Gut, kommen wir zu dem Format, wo wir Xander und Antonia vielleicht doch irgendwann sehen oder auch nicht. Temptation Island. Wir haben letzte Woche Folge 7 nicht besprochen. Machen wir diese Woche auch nur ganz kurz. Aber wir haben jetzt Folge 7 und 8.
Genau. Und in Folge 7 kann man das wahrscheinlich auf erigierte Penisse und Empowerment-Workshops runterbrechen.
Du hast es Empowerment-Workshop genannt, ich habe es Coaching-Scheiße genannt.
Ja, also ich glaube, Empowerment-Workshop ist auch einfach der Euphemismus des Jahrtausends für diese Workshops. Genau, aber es fing damit an, dass Josh wieder mal sehr eng getanzt hat, einen erigierten Penis dabei hatte, der seitdem auch in der nachfolgenden Folge sehr oft thematisiert wurde.
Das stimmt. Es war auch die Folge, wo Josh sich dann einen runtergeholt hat, damit sein Penis vielleicht nicht mehr ganz so oft erigiert ist. Ja, und dann kam es eben zu diesem Coaching, wo ich noch einmal kurz sagen möchte, warum war das so absehbar? Die Männer haben in den Spiegel geschaut und alle haben irgendwelche Wölfe und Löwen gesehen. Und ich finde sowas immer so super weird. Und dass das so ernsthaft rübergebracht wird.
Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ich kann mir keine Situation vorstellen, in der du sagen würdest, ich gucke in den Spiegel und ich sehe einen Löwen.
Hättest du mich mal gekannt, als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt gewesen bin.
Okay.
Da war ich in meiner König-der-Löwen-Phase.
Gut, das wäre die einzige Situation, in der ich es akzeptiert hätte.
Ja, ich war in einer heftigen König-der-Löwen-Phase mit 4 oder 5.
Leider waren die Männer bei Temptation Island deutlich älter, also ungefähr 20 Jahre älter als du in deiner Löwenphase. Ja. Und sie haben trotzdem Löwen und Krieger und Kämpfer und keine Ahnung was für tolle Wesen in sich gesehen. Und dieser Coach hat das Ganze einfach komplett unironisch so aufgenommen und sie beglückwünscht und, ah ja, toll, schön. Und also täusche ich mich oder, also es gab ja jetzt schon öfter diese Coachings, aber das war in der Vergangenheit doch schon so ein bisschen deeper irgendwie, oder? War das nicht selbst bei Alex Petrovic so, dass dann der Coach irgendwie kritische Rückfragen gestellt hat, die so ein bisschen herausgefordert hat?
Ja, schon. Es kam bei Alex Petrovic, glaube ich, einfach nicht an. Weil, weißt du noch, bei Alex Petrovic, dann kam er ganz stolz mit seinem Schaubild dann an und hat es Vanessa gezeigt.
Ja.
Und hat halt irgendwie dann ihr gesagt, was er im, er hat es ja auch Männlichkeitsworkshop gelernt hat, ne?
Ja, aber also selbst das war ja irgendwie deeper, als was die jetzt hier gemacht haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach nur krass zusammengeschnitten war oder ob das einfach nur das beschissenste Coaching der Welt war oder was uns die Produktion damit erzählen wollte.
Es war das beschissenste Coaching der Welt. Also ehrlich gesagt fand ich da diesen Griechischkurs, den sie da vor ein paar Jahren in der Gloria-Staffel hatten, deutlich deeper als dieses Männlichkeits-Coaching-Seminar-Quatsch.
Ja, die Frauen hatten dann fast das Gleiche auch nochmal, aber da hat man halt auch gesehen, dass die Frauen dann von sich aus einfach schon selbstkritischer sind und ja, da viel tiefgründiger überhaupt an diese Sache rangehen, da musste die Coach schon gar nicht mehr arbeiten und die haben von sich aus irgendwie schon die ganze Situation oder zumindest sich selbst ein bisschen analysiert.
Ja, das stimmt. Nun gut, als sie von dem Coaching kam, gab es in jeder Villa eine Party. Die Männer haben auf ihre Party einen Selfie-Stick bekommen und die Frauen haben auf ihre Partys, glaube ich, 3 oder 4 Temptation-Sounds bekommen.
Ihre Party, Pyjama-Party, Pyjama, FSK 6 war das.
Pyjama-Party.
Ja.
Jedenfalls auf ihrer Pyjama-Party haben sie regelmäßig Temptation-Sounds bekommen und eben dann die Fotos von dieser Selfie-Stick-Kamera dann mal rübergeschickt bekommen.
Was natürlich auch hauptsächlich auf Nasrin hingearbeitet war, weil sie dann eben von Josh und Victoria ganz viele enge Bilder gesehen hat.
Mhm. Ja genau, es hat ihr natürlich nicht gefallen, sie war halt schon irgendwie in Form am Boden zerstört, hätte auch nicht gedacht einfach, dass Josh so weit geht, ehrlich gesagt. Also sie hat auf mich aufrichtig schockiert gewirkt. Du weißt, ich habe die Rolle, ich muss ja da drauf gucken, als würden sie das spielen. Mache ich aber erst bei Folge 8, wenn das für dich okay ist.
Das ist für mich völlig okay.
Weil ich fühle mich dabei auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen schlecht für den Fall, dass sie es nicht spielen. Spielt sich dann nämlich gerade ein großes Drama ab. Aber wir haben gesagt, ich bin in der Rolle.
Ansonsten ist in der Folge gar nicht mehr so viel passiert. Mo und Sandra haben mal wieder auf dem Sofa gepennt, wie inzwischen jede Nacht. Und ich frage mich, haben die nicht Rücken?
Ja.
Also die sind jetzt ja auch nicht mehr 18 oder so, ne? Die sind jetzt zwar auch nicht in meinem Alter, aber da hat man noch Rückenschmerzen, wenn man jede beschissene Nacht auf so einem Sofa so eingekauert liegt.
Ach, mit 23 hätte ich es auch noch gekonnt. 24 oder so.
Weiß ich nicht. Naja.
Was mir noch einfällt, in der Folge hat Josh noch im Interview gesagt, dass er hofft, dass Nasrin stolz auf ihn ist.
Ja, davon haben wir jetzt noch nicht ganz so viel gesehen. Dann gab es noch die Einladung zu den Einzellagerfeuern und die haben wir dann eben in Folge 8 zu sehen bekommen.
Als erste durfte dann Vivian bei Lola antanzen und sie hat nicht das gesehen, was sie die Folgen davor gesehen hat, sondern sie hat immer gesehen, wie sie sich immer mehr Sandra angenähert hat.
Wie sie sich immer mehr Sandra angenähert hat?
Wie er sich, also Mo, sich immer mehr Sandra angenähert hat.
Ja, sie hat auch diese Sofabilder gesehen und ich finde, Vivian hat sehr nachvollziehbar darauf reagiert. Also sie hat dann auch von all diesen Bildern halt richtig eingeordnet, dass das Schlimmste eigentlich dieses Kuscheln und diese Intimität, die jetzt über mal so ein Tanz hinausgeht, ist, und hat auch sehr offen über ihre Gefühle gesprochen, eben, dass sie ihn ja trotzdem liebt und dass sie halt nicht irgendwie schlecht über ihn denken oder reden möchte, aber dass sie natürlich schon noch einfach sehr verletzt ist.
Verständlicherweise, ne? Sie wurde auch wieder ganz gut von den Verführern und den anderen Frauen aufgenommen. Und dann kam Laura dran.
Laura hat ziemlich eklige Bilder von Phil gesehen. Und zwar die Bilder, in denen Phil einfach extrem notgeil war.
Ja, das war so richtig weird. Also wie so ein Onkel halt irgendwie. Ja. Ne? Wie so ein Onkel, der, keine Ahnung,
der so die Bild-Zeitung liest und dann noch immer die nackten Frauen auf Seite 1, gibt's die überhaupt noch?
Nee, die wurden tatsächlich 2015 oder so abgeschafft.
Ah ja, gut, aber der dann früher immer noch dann die Bild vor allem wegen den nackten Frauen auf Seite 1 irgendwie sich gekauft hätte.
Der eine Petition unterschrieben hat, dass sie wiederkommen.
Ja, und der sich dann so ein Kalender dann auch so in seine Werkstatt hängt.
Oh nein, oder dann wirklich immer die Seite 1 Mädchen, so hießen die ja, ausgeschnitten und in so eine Kladde geklebt hat.
Und sie dann seinem Sohn vererbt.
Oh, wunderschön.
Ja, ungefähr so war das, nur halt im Temptation-Kontext. Wir haben gesehen, wie er da einen Verführerin da den Arsch eingegipst hat und dabei noch ein paar anzügliche Kommentare gemacht hat. Wie er da anderen Verführerin, die oben ohne war, sehr auf die Brüste geguckt hat, auch ein paar anzügliche Kommentare gemacht hat. Wie er sehr intensiv über seinen Penis geredet hat.
Das war nicht. Und Laura hat auf die einzig richtige Art und Weise reagiert. Irgendwie angewidert, aber nicht so sehr wie verwirrt.
Ich muss sagen, irgendwie erinnert mich das auch wieder an dich mit 5. Also ich kannte dich ja nicht, als du 5 warst. Aber ich glaube, auch da ist das einzige Alter, wo es akzeptabel ist, dass Männer so intensiv über ihre Penisse reden, wenn sie nicht gerade beim Urologen sind, wenn sie halt 5 oder 6 Jahre alt sind und gerade entdecken, dass sie halt diesen Penis haben und was der so kann.
Du hattest Freud im Studium, also ich glaub dir das jetzt einfach.
Ja, ich glaube, es gibt viele Studien, die sagen, Freud ist schon überholt. Aber ne, also es scheint sich so durchzuziehen mit der gedanklichen Altersstruktur.
Ja, das ist gut. Ja, dann erkennen wir doch wenigstens ein Muster.
Auch Marie hat nicht ganz so tolle Bilder zu sehen bekommen. Also in dieser Staffel, normalerweise gibt's ja immer diesen einen Saubermann. Es ist in dieser Staffel trotzdem noch Tammo.
Total.
Aber er hat auch ein paar Bilder geliefert, wo er halt eben auch dieser oben ohne Verführerin, ja, wo er die im Arm hatte mit noch einer anderen und die haben direkt vor ihm geknutscht und er fand das ganz toll.
Genau, das war für mich die einzige Szene, wo ich sage, das hätte wirklich nicht sein müssen. Diese Szene, wo er dann diese zwei Frauen im Arm hat, die sich dann, und das irgendwie so ein bisschen anfeuert, dass die sich vor ihm küssen. Das war in meinen Augen die einzige Szene, wo ich mir gedacht habe, das war unnötig, weil diese anderen Szenen waren für mich alles im Einzelfall verfänglich aussehende Partyszenen, die aber nie verfänglich waren, weil er ja immer, also er hat ja nicht diese eine Verführerin, sondern ja, okay, er feiert da halt mit und dann entstehen, glaube ich, diese Bilder, gerade wenn es so eng zusammengeschnitten ist. Es ist ja nicht wie Josh, dass der da alleine 20 Minuten mitten nur mit Victoria alleine da in der Mitte steht und niemand anders noch da ist und die stehen da einfach nur und reiben sich aneinander. Also da würde ich gerne differenzieren. Jetzt nicht, weil ich ein Bro bin und meine Bros in Schutz nehmen möchte, sondern weil ich glaube einfach, dass man da noch ein bisschen kitzeln wollte.
Ja, nee, bin ich auch ganz bei dir. Und ich glaube, Marie konnte das auch ganz gut einschätzen. Sie hat zwar auch gesagt, dass sie das natürlich nicht so schön findet, das jetzt zu sehen, aber es hat bei ihr doch schon überwogen, dass sie ihn einfach vermisst und sich freut, ihn wiederzusehen.
Total. Fand ich auch super schön von ihr, dass sie da eben nicht noch gedacht hat, was kann ich da draus machen oder es vielleicht überinterpretiert hat, sondern wirklich gesehen hat, ja, okay, finde ich nicht geil. Und ich werde ihm das auch sagen. Ich freue mich schon aufs letzte Lagerfeuer und dann kann ich ihm sagen, was hast du da gemacht? Und hoffentlich kriege ich dann eine passable Antwort. Aber ich vermisse ihn sehr und ich freue mich. Ja.
Ja, voll. Ja, und dann kam das Highlight der Einzellagerfeuer. Und zwar hat Nasrin dann eben Joshs bunte Sammlung an Trockenfix gesehen.
Mit diversen Frauen übrigens, ja. Was ihn nicht in Schutz nehmen soll in irgendeiner Weise.
Aber was doch ein bisschen überraschend war, weil wir sehen ihn ja meistens nur mit Victoria und wir haben ihn jetzt noch mit mindestens zwei anderen Frauen gesehen, denen er da am Arsch rumgekrabbelt hat, denen er seinen Penis im Prinzip präsentiert hat.
Ja, die eine Frau war Anastasia und die zweite Frau, es tut mir leid, mir fehlt da leider der Name, ich habe sie glaube ich noch nie gesehen.
Außerdem haben wir gesehen, wie Tammo mit Verführerinnen über Josh geredet hat und sich alle einig waren, dass er seine Partnerin schon betrügt. Und ich denke, also wir alle kennen ja diese Bilder, wenn die Verführerinnen das sagen. Ich glaube, da wissen die Vergebenen jetzt auch in der, was ist das, 6. Staffel oder 7. Staffel, das einzuschätzen. Aber wenn halt ein anderer Mann das sagt, der dann nochmal näher dran ist, dann ist es, glaube ich, schon immer etwas, wo man dann halt nochmal dreimal drüber nachdenkt.
Ja, total. Und Nasrin hat auch nachgedacht. Sie hat sich verletzt gezeigt, hatte verbalisiert, dass sie verletzt ist, hat aber auch gesagt, auch wenn es für andere vielleicht komisch klingt, ist er immer noch mein Yoshi.
Und sie möchte, ja, so. Und sie möchte auf jeden Fall für die Beziehung kämpfen, was ja irgendwo auch voll verständlich ist, weil dafür sind die ja auch da drin. Mhm. Aber was halt so auf uns Außenstehende, glaube ich, schon einfach sehr krass wirkt, weil er ja bisher noch gar keinen Ansatz gezeigt hat, dass er jetzt irgendwie, also dass er überhaupt Fehlereinsicht hat und dementsprechend jetzt anfängt zu kämpfen.
Genau, er hatte dann ja auch eigentlich in der nächsten Szene, ich greife schon mal vor, hat er dann gesagt, Einzige, nehme ich was beweisen muss, bin ich selber. Und das kam auch irgendwie bei Phil nicht so gut an, der dann auch irgendwas von Freigeist bla bla gesagt hat, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber auf jeden Fall scheint Josh sich des Ernstes der Lage, in der er da steckt, nicht ganz bewusst zu sein. Und was ich auch so krass finde bei Nasrin ist, dass sie sagt, sie möchte kämpfen, sie möchte hier kämpfen, sie möchte ja wahrscheinlich auch im richtigen Leben kämpfen, ist jetzt nicht unbedingt schon nach Barcelona gezogen, wobei er ja quasi vor ihr aus München nach Salzburg geflüchtet ist. Also nicht vor ihr, aber irgendwie vor der Nähe oder wie auch immer. Also er wirkt jetzt nicht, als würde er super kämpfen.
Aber sie hatte sich ja auch schon in der Folge davor Vorwürfe gemacht, als sie das mit diesem irrigierten Penis gesehen hat. Da war ja auch ihre erste Reaktion, ich hätte ihm doch mehr Grenzen vorher sagen sollen.
Ja, aber also, der ist ja ein erwachsener Mann, ne?
Ja, ja, natürlich. Also das hat ja dann auch, glaube ich, Laura gesagt, ne, hier jeder, also wir haben uns auch keine Grenzen gesetzt, aber jeder muss das ja dann auch selber für sich erkennen, wo in einer monogamen Beziehung dann diese Grenzen stecken. Und das tut Josh ja nicht. Aber ne, vielleicht ist es ja hier auch wieder so ein Mechanismus, der bei Nasrin greift, dass sie halt bereit ist zu kämpfen, weil sie vielleicht die Schuld bei sich auch irgendwie mitzieht, weil sie ihm halt keine Grenzen gesteckt hat. Was natürlich Quatsch ist, vor allem bei der Ausprägung seines Verhaltens gerade. Aber wenn sie das so denkt, ist vielleicht, ja, ne, dass sie dann halt irgendwie jetzt nicht einfach nur sauer auf ihn sein kann.
Kann sein, also wir kennen Josh ja nicht und wir wissen nicht, ob er nicht von sich selbst aus auf die Idee kommt, dass es vielleicht eine gute Regel wäre, an die man sich hält, dass man nicht so lange eine fremde Frau sein Hintern an seinem Glied reiben lassen soll, bis er steif ist.
Ja.
Gute Regel.
Vielleicht weiß er auch am nächsten Morgen immer gar nicht mehr, was da nachts passiert ist, was überhaupt gar keine Entschuldigung ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das 2 Wochen lang so durchhalten kann.
Mhm. Und jetzt zu meiner Theorie.
Ja.
Ich soll mir ja vorstellen, dass die beiden das Ganze nur spielen und das Ganze nur für den Fame, für den Augenblick machen.
Ja.
Okay. Das würde zumindest, wenn man sich da mal reinsteigert, Nasrins Reaktion erklären, dass sie sagt, ich möchte kämpfen. Die haben, und Nasrin hatte auch gesagt, ich hätte gedacht, dass er das so umsetzt wie ich, was wir uns vorgenommen haben, aber meinen sie jetzt quasi das mit den nicht ausgesprochenen Grenzen, dass sie sich das so vorgenommen haben? Oder aber, dass sie beide ein bisschen offen sind und ein bisschen Show machen und er halt komplett over the top geht? Und dass sie davon halt geschockt ist, aber eigentlich weiß, sie haben ja ausgemacht, sie machen ein bisschen was.
Es ist halt, also sollte das so sein, es ist halt auch wirklich einfach so eine super beschissene Situation, wie wir sie ja auch bei Sandra und Tommy hatten. Wo
ist die gleiche, ja.
Genau, da haben wir auch am Ende erfahren, dass sie sich durchaus vorgenommen haben, so ein bisschen für eine Show zu sorgen. Und dann ist es halt komplett nach hinten losgegangen. Und ja, genau so wirkt das dann auch. Weil das kann man, also das ist, es geht halt zu weit, ne?
Also was Josh macht, ist zu weit.
Ja,
eindeutig.
Definitiv.
Ja, gut, ob gespielt oder nicht. es scheint böse Züge anzunehmen.
Nächste Woche gibt es dann noch das Einzellagerfeuer für die Männer. Außerdem kriegen die Frauen noch ein Temptation Sound, wahrscheinlich ein Schlüsselloch, würde ich vermuten, weil Einzellagerfeuer hatten sie ja gerade erst. Und es war vor allem Laura, die dann sehr doll geweint hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt aus der Situation herausging oder vielleicht noch irgendwie im Nachgang von ihrem Einzellagerfeuer. Es kann natürlich auch sein. Aber es wird auf jeden Fall nochmal sehr heiß hergehen in der nächsten Folge.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Wenn ihr jetzt dachtet, das war schon, das war es natürlich noch nicht. Wir reden noch über Prominent getrennt. Folge 6 der dritten Staffel.
Das war auch wieder, ja, also es war wieder ein Highlight, fand ich, so als Gesamtfolge, weil sie wieder vieles hatte. Angefangen hat es für mich, zumindest ist es meine erste Notiz mit Mike. Und ich frage mich, denkt er wirklich, dass er so ein krasser Typ ist? Oder weiß er einfach, dass die Leute sich über ihn aufregen, wenn er das sagt und er dafür Sendezeit bekommt?
Unsere Podcast-KollegInnen von Okay Ciao Podcast haben einen wundervollen Vergleich bei Instagram drin gehabt. Und zwar haben sie Mike mit dem klassischen Disney-Antagonistin oder, weißt du, mit so einer bösen Disney-Hexe verglichen.
Mhm.
Und ich finde, das passt einfach zu 100%. Nicht nur wegen seiner krass ausgeprägten Wutfalte auf der Stirn, die ihn ja wirklich einfach immer wie einen sehr bösen Menschen aussehen lässt, sondern er tut ja auch sehr viel dafür, dass er auch tatsächlich so wirkt. Und dann mit seinen ganzen schlechten Intrigen, seinen krassen Widersprüchen, seiner Boshaftigkeit, seinen persönlichen Beleidigungen, seinen Manipulationen, er ist einfach die perfekte Disney-Hexe. Und ich habe erst gedacht, ist er vielleicht Cruella de Vil? Oder ist er irgendein anderer Disney-Antagonist?
Also wenn du mich fragst, ob ich Mike Sees zutrauen würde, 101 süße Hundewelpen zu klauen, zu töten und ihnen dann das Fell abzuziehen, dann könnte meine Antwort möglicherweise juristisch relevant sein.
Halten wir fest, Mike würde eine sehr gute Cruella de Vil abgeben, was die Boshaftigkeit auf Disney-Niveau anbelangt, oder?
Ja, eindeutig.
So kann man das vielleicht formulieren. Ja, ansonsten gab's die zweite Challenge-Runde. Wir hatten in der letzten Folge ja schon die erste von Team Tim, wo die da in der Höhe diese Leiter entlanghangeln und die Geldsäcke retten mussten. In dieser Folge war es Team Melina und sie haben sich tatsächlich einen Tacken besser geschlagen als die Gruppe davor, denn nicht nur die erste, Melina mit 100 Euro hat es geschafft, sondern auch dann Nico mit 1000 Euro.
Ich glaube nicht, dass sie sich besser geschlagen haben, sondern dass die Aufteilung ein bisschen besser war.
Ja, es kann sein.
Weil Tommy und Sandra hätten auch jeweils die 1000 geschafft. Sie waren aber auf 3 und 5000 gesetzt. Das war da das Problem.
Ja, also Sarah hätte natürlich hier in dem Beispiel auch wieder 500 Euro eigentlich schaffen können, aber hat halt nicht geklappt. Ist halt so. Und Max hat die 5000 Euro tatsächlich fast geschafft. Also er war näher dran als Tommy, aber ist dann doch noch abgerutscht. Dadurch haben sie 8.500 Euro verloren und die Gesamtsumme müsste jetzt bei 27.000 Euro liegen.
Genau, der Einzige, der es eben noch geschafft hat, Melina hat 100 gesaved, Nico Legert mit einer wirklich sehr guten Technik. Ich kritisiere ihn ja oft und gerne, es ist fast ein Hobby von mir geworden, aber das hat er einfach sehr gut gemacht.
Und das Lächerlichste an dem Ganzen war, dass eben Mike sich tierisch darüber aufgeregt hat, also mal wieder über die Aufteilung der Summen. Da hatten wir letztes Mal schon drüber geredet, dass Melina und Tim es vorher ja nicht wissen konnten, was für ein Spiel auf sie zukommt. Und dass dann gerade Mike sich zum einen darüber so krass aufregt und dann darüber, wie diese Gruppe in Anführungsstrichen versagt hat. Obwohl seine Gruppe noch schlechter war und er persönlich nicht mal diese 500 Euro bekommen hat. Also was soll man dazu noch sagen?
Ich finde es wirklich krass, wie jemand, der es nicht zu den 500 Euro schafft, schon im Vorfeld über einen Max, der ja nun wirklich ein Adonis ist, sagt, dem kann man nicht die 5000 geben, dann schafft der Max das sogar auch noch fast, ist so weit an dieser Leiter gehangelt wie kein anderer in dieser Villa und dann sagt er, ja, bist halt eine Lusche. Und
Ja, also getoppt wurde das Ganze nur durch dieses lächerliche Gespräch, als Max und Tommy da irgendwie Witze drüber gemacht haben, dass Max Michelle küssen würde.
Mhm.
Was jetzt wirklich nicht besonders witzig war, aber ich habe es auch als Witz verstanden und habe nicht den Eindruck gehabt, dass Michelle jetzt irgendwie peinlich berührt gewesen wäre.
Nein, die hat ihn doch mitgemacht.
Genau. Und Mike unsere kleine Cruella ist dann komplett ausgerastet und hat dann irgendwie so diesen 90er-Jahre-Move rausgeholt von wegen, wo ist dein Haus, wo ist deine Yacht, wo ist dein Aktiendepot?
Ja, also er hat dann ja quasi die ganze Folge über nicht mehr losgelassen und wollte immer von Max wissen, wie viel Geld er hat. Also als wäre er, keine Ahnung, das Finanzamt. Also
es war einfach nur lächerlich. Also ich bewundere Max so ein bisschen für seine Ruhe, die er in der Situation hatte.
Ich habe seit Cosimo, der die Flamme beschützt hat, niemanden mehr gesehen, der so ruhig geblieben ist im Trash-TV.
Ja, und wie willst du auch dann mit der Situation umgehen, ne? Also ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, ich wäre verzweifelt einfach, weil, ne, dann hast du da diesen Typen, der die ganze Zeit nur Scheiße labert, aber dich ja auch nicht in Ruhe lässt. Also es war halt schon so ein bisschen Kim Virginia-Vibes. Ja, er ist ja auch wirklich sehr persönlich geworden.
Ja, er ist die männliche Kim Virginia.
Ja.
Also
nur halt dabei weniger rhetorisch versiert.
Ja, das stimmt. Kim Virginia ist sehr rhetorisch versiert und Mike sagt einfach nur immer das Gleiche.
Ja. Und ich fand's auch echt krass, dass niemand, außer natürlich Max, Mike gesagt hat, halt doch mal die Fresse. Also allein schon, weil er nervt. Man muss ja nicht mal irgendwie Max verteidigen wollen, aber einfach, weil es doch unfassbar genervt hat. Halt's Maul.
Wirklich. Oh, das war richtig schlimm.
Ja, ja, und es war natürlich auch lächerlich, dass Michelle dann noch für Mike Partei ergriffen hat. Aber ich finde, man hat in der Situation schon gemerkt, dass sie da irgendwie eingeschüchtert war. Und tatsächlich habe ich heute auch bei Instagram gesehen, dass sie ein Statement gemacht hat von wegen, ja, sie hat sich von Mike manipulieren lassen und hat sich halt bei Max entschuldigt im Nachhinein.
Ja, finde ich auch gut, dass sie das gemacht hat. Sie sagt sich ja immer mehr von ihm los jetzt langsam. Es gab da ja mehrere Sachen, die sie schon revealed hat über Instagram und sowas. Und
ja, das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Aber ich finde schon krass, dass sie in dieser Staffel Prominent getrennt sich doch so sehr von ihm wieder abhängig macht, obwohl sie am Anfang ja diesen Eindruck einer ich mache mich jetzt stark und unabhängig gemacht hat.
Aber es ist, ich glaube, also wir wissen das jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber wir wissen das eben, weil wir halt aus der Öffentlichkeit viele Fälle kennen, es ist ein Prozess.
Ja, natürlich, ne? das stimmt.
Und da ist es natürlich schade, wenn die Erfolge sich nicht so schnell einstellen, wie man hofft.
Und man sieht ja auch tatsächlich wirklich sehr gut, wie Mike halt auch verschiedene Taktiken fährt. Ne? Also er ist jetzt da zu Michelle auch nicht nur eklig, er lullt sie ja auch immer wieder ein und dann macht er einen auf Beschützer, auch in Situationen, wo sie überhaupt nicht beschützt werden soll. Aber ich glaube, das alles dann zu durchsteigen und zu durchschauen, wenn du gerade selbst als Betroffene in dieser Situation bist, ist sehr schwierig.
Total. Über wen ich mich neben Mike auch noch kurz aufgeregt habe, war Sandra. Sandra ist nämlich, naja, ich glaube, die hatte auch mal bei Mike vorgefühlt, was der eigentlich wählt. Und der möchte ja Max raushaben, schon bevor diesem Michelle-Streit. Und Sandra findet die Idee ganz gut, damit sie quasi mehr mit Tommy reden kann. Wobei ich nicht glaube, dass das von Erfolg gekrönt sein wird, wenn Max nicht mehr da ist, dass sie dann die neue Bezugsperson von Tommy wird. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht so viele Chancen. Das war aber nicht das, was mich so richtig aufgeregt hat. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das ihr Wunsch ist. Was mich aufgeregt hat, ist, dass sie Tommy überreden wollte, auch Max zu wählen.
Ja, also wirklich, dass sie jetzt Tommy erzählt hat, hier die anderen wollen Max wählen.
Ja, fair, ja.
Ja, genau. Also denke ich auch, die sind ein Team, dann kann sie ihm ruhig erzählen, was sie mitbekommt so an Strategien. Aber echt, dass sie ihn dann noch überreden wollte, so als ob Tommy ihn jemals wählen würde.
Ja, also wozu auch? Also ganz ehrlich, ich habe es die letzten Wochen immer kritisiert, dass die da alle kein Rückgrat haben und sich immer nur der Gruppe anschließen beim Wählen. Und ich finde es gut, wenn Tommy sagt, nein, ich stelle mich nicht nur, weil es opportun ist, weil ich mir dann keine Feinde mache gegen meinen Bro. Also da finde ich Bro-Kultur mal in Ordnung, wenn es denn nicht nur Bro-Kultur wäre. Also ich stelle mich halt nicht gegen die Leute, die mir wichtig sind.
Ja.
Ohne das Wort Bro, ne? Ich stelle mich einfach nicht gegen die Leute, die mir wichtig sind, für dieses bekloppte Spiel, damit so ein Mike Sees, den ich eh nicht als Konkurrenz sehe, weil er keine Konkurrenz ist, weil er mit Abstand der schwächste Spieler in diesem Haus ist, nicht sauer auf mich ist.
Ja. Ja, fand ich auch, da hat sie halt auch wirklich selber einfach diesen Streit provoziert. Da hätte sie irgendwie diese Einsicht oder diese Weitsicht auch haben müssen, dass das total unnötig ist, Tommy jetzt noch dazu zwingen zu wollen.
Ja, und wie gesagt, auch mal ein bisschen Rückgrat haben und sagen, okay, das sind halt unsere Bezugspersonen, oder meinetwegen Tommys Bezugspersonen, aber dass sie das nicht versteht, das hat mich wirklich wütend gemacht. So.
Ja. Und genau diese Absprachen, diese Intrigen waren auch ein großes Thema in dieser Folge. Und Nico war da die Kernfigur, denn Er als Schatten von Mike oder als Marionette von Mike, kann man glaube ich auch sagen, hat sich da ja schon einspannen lassen, dass er eben Mikes Strategie verfolgt und Max rauswählen wird. Hat gleichermaßen Max und Tommy versichert, dass er auf ihrer Seite ist und dass sie gemeinsam Lukas rauswählen werden.
Genau, und so kam es dann später zum Showdown. Bevor es aber zum Showdown kam, gab es noch zwei Zeiten für zwei.
Zeit zu zweit, glaube ich.
Zwei Zeiten zu zweit.
Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Bisher gab es eigentlich immer nur eine Aussprache pro Folge. Vielleicht lag es daran, dass diesmal beide etwas kürzer waren. Die Aussprache zwischen Melina und Tim, oder zumindest kürzer geschnitten wurden, die von Tim und Melina war kürzer, weil sie recht schnell von Erfolg gekrönt war. In dem Sinne, dass Tim sich aufrichtig bei Melina entschuldigt hat und auch Verständnis und Empathie für sie aufbringen konnte.
Ja, ich fand, das war meine Zeit zu zweit, wo man so richtig beide Seiten und beide Argumente und beide Äußerungen so richtig nachvollziehen konnte.
Also, ja, wobei er keine Argumente hatte, außer er hat nicht nachgedacht.
Ja, aber ich fand, wie er die Dinge rübergebracht hat, fand ich super nachvollziehbar. Auch seine Gedankengänge, dass er gesagt hat, ich habe nicht nachgedacht, ich kann mich da auch nicht reinversetzen. Ich hatte nie eine richtige On-Off-Beziehung. So. Aber dass man in dem Moment irgendwie dann nicht nachdenkt, kann ich mir natürlich schon vorstellen, was das dann auch in ihm ausgelöst hat, dass er nicht so weit gedacht hat oder dass er vielleicht nur in dem Moment gedacht hat. Und sie hatten ja auch Off-Phasen und so weiter. Also ich konnte alles, was er gesagt hat, nachvollziehen. Selbst diese kleine Selfish-Nummer, als er gesagt hat, ja, ich mache mir doch selber auch Vorwürfe. Ja, das musst du ihr nicht verbalisieren, aber es ist gut, dass du es dir selber machst. Aber selbst das konnte ich nachvollziehen, weil wenn du sowas 3 Jahre hast und du weißt halt ganz genau, dass du selbst schuld bist, machst du dir natürlich Vorwürfe. Ist Melina vielleicht nicht die richtige Person, der du das sagen sollst, aber grundsätzlich ist das auch ein nachvollziehbarer Gedankengang.
Ich fand auch, dass Melina ihre Emotionen einfach sehr gut artikulieren konnte und ihm halt dadurch dann ja auch verständlich machen konnte, was sie überhaupt fühlt und was sie von ihm erwartet.
Ja, war richtig, richtig gut, muss man sagen.
Und die Aussprache zwischen Nico und Sarah war dann eben das komplette Gegenteil. Einfach in dem Sinne, dass Nico sich nicht wirklich drauf eingelassen hat.
Es ist das, was wir schon ganz oft in dieser Staffel gesehen haben, dass Nico ihr dann immer sagt, ja und Amen. Und dann im Interview sagt, es ist mir doch egal, was die Alte sagt. So im übertragenen Sinne. Nur, dass Nico jetzt noch sich ein paar Tränen aus den Augäpfeln rausgedrückt hat.
Ja, also irgendwie, dass das Thema auf seinen Vater kam, hat dann anscheinend doch irgendwas bei ihm ausgelöst. Jetzt gar nicht unbedingt in Bezug auf Sarah, aber er ist dann eben auch so ein bisschen im Selbstmitleid versunken, dass sein Vater irgendwie schuld an allem sei und hat dann eben ein bisschen geweint. Und Cruella de Vil hat ihm dann seine Tränchen aus den Augen gewischt und in einem Reagenzglas gesammelt, aus dem sie dann direkt den nächsten Zaubertrank brauen wird.
Eieiei.
Ungefähr sowas.
Das gibt Kassala, wie man in der Familie Legert sagt. Und dann kam es eben zur Nominierung. Und in der lief es dann genauso wie von Cruella de Vil geplant. Lukas durfte anfangen, hat dann wie abgesprochen Max und Luisa gewählt, hat das begründet mit
er will die Allianz aufbrechen.
Er will die Allianz aufbrechen, dann war Tommy dran, der hat Lukas und Chiara gewählt, weil er glaubhaft versichert hat, dass er nicht gegen Lukas im Finale stehen würde. Würde ich auch nicht stehen. Ich finde, das ist, mag ein vorgeschobenes Argument sein, aber es ist ein glaubhaftes Argument.
Finde ich auch.
Mike hat Max und Luisa gewählt, weil sie passen nicht hier rein und dann hat er ihnen noch Kleingeld hingelegt. Das ist wieder alles so klein von ihm, ne?
Ja. Aber
gut. Er hat sich dann auch irgendwie als Beschützer der Frauen aufgespielt, indem er gesagt hat, ja hier, du hast sowieso, du verletzt ja immer nur die Frauen. Finde ich super, dass Mike plötzlich ja der große Beschützer der Frauen ist.
Ja, vor allem der halt vorher auch noch Luisa als faul betitelt hat und halt einfach, ja, scharfzüngig ist noch ein Euphemismus für ihn.
Max hat dann Lukas und Chiara gewählt mit der gleichen Begründung wie Tommy. Dann kam Melina, die im Team mit Tim sich quasi enthalten hat und Tommy und Sandra die Stimme gegeben hat. Und Nico Legert hatte dann am Ende oder war am Ende das Zünglein an der Waage und hat auch Max und Luisa gewählt und hatte eigentlich überhaupt keine Begründung dafür.
Naja doch, erstmal hat er Sarah die Verantwortung zugeschoben. Ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hatte, aber irgendwas von wegen.
Naja, also sie hat ihm im Gespräch gezeigt, worauf es hier wirklich
genau
ankommt.
Genau, genau. Ja. Und dann, es kommt nämlich darauf an, dass er nur Paare da haben will, die sich weiterentwickeln wollen.
Ja. Aber da, so ähnlich hatte Mike das auch gesagt. Ich glaube, das hatte ihm zugeflüstert.
Also ja, ich finde, in der Folge wurde es halt wirklich sehr deutlich, was Nico für eine Marionette von Mike ist. Er hat ihn ja auch seinen großen Bruder genannt und so ein Quatsch. Also wenn der die Bilder da sieht, wie Mike da sich Nikos Tränen abgeschüttelt hat und meinte, nasser Hund und so, ne, dann wird Nico, glaube ich, noch mal ein paar Tränen vergießen.
Ja, es ist halt wirklich schon traurig, dass Nico halt wirklich glaubt, die beiden wären halt eine Allianz. Und Mike, da ja selbst, also Entschuldigung, Mike ist nicht der große Stratege, aber Nico Legert hat da schon irgendwie an seiner Leine, ne?
Ja, voll.
Also es ist schon beeindruckend und irgendwie weird, das zu sehen, aber ja.
Ja, also hätte er sich mal lieber an Tommy und Max gehalten, ne?
Ja, die hätten ihn zumindest eine Weile mitgeschleppt.
Aber nun müssen Max und Luisa gehen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ansonsten sehen wir dann noch ein neues Spiel, wie Mike jetzt seine Manipulation weiterführen will und ansonsten nochmal sehr viel Streit.
Genau, das Übliche. Und wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde Podcast, aber wir haben noch ein Format.
Ex on the Beach hat wieder angefangen.
Ja, und das war zumindest phasenweise recht unterhaltsam für mich.
Es ist die inzwischen 5. Staffel. Und die erste Folge fing mit einer sehr weirden Szene an, in der die ersten 5 Männer eingezogen sind und alle wie erstarrt auf einer Treppe standen, ohne miteinander zu reden. Wie so kleine Soldaten waren sie da in einer Reihe und haben darauf gewartet, dass irgendwie was passiert.
Ja, genau. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das einfach so zufällig passiert ist.
Ja.
Ich glaube, dass das zufällig passiert. Also wenn du da kommst und dann stehen schon 2 ganz still.
Aber es ist auch so weird. Also weil Chris stand ja da zuerst. Chris, den wir von Are You The One kennen, der hatte damals was mit Steffi. Und beim Wiedersehen, glaube ich, war es schon so, dass das ganz böse auseinandergegangen ist. Und ich glaube, er hatte Steffi auch betrogen und sowas. Und dann kam eben dieser Markus, den wir jetzt vorher nicht kannten, frisch aus L.A.,
Ich habe Markus in meinem Kopf als Troy McClure abgespeichert. Weißt du, wer Troy McClure ist?
Nee.
Troy McClure ist eine Figur aus den Simpsons. Das ist so ein Typ, das ist so B-Movie-Schauspieler, der immer so diese ganzen, in der Simpsons-Welt so Tutorial-Videos moderiert. Und wenn er dann da ankommt, sagt er immer, hallo, mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Streifen wie Der Otter bis die Klapperschlange. Und so wirkt Markus auch auf mich, weil er immer so erzählt, an was für krassen Sets er ist und was weiß ich. Aber es wirkt halt nicht so, als wäre er da wirklich die große Nummer. Ich kann ihm natürlich jetzt auch total Unrecht tun, aber es wirkt für mich auf jeden Fall im Moment
also
wie so eine
Troy
McClure-Nummer. Also
so viel, wie er darüber redet, finde ich das einen sehr guten Vergleich, ohne jetzt diese Folge zu kennen.
Diese Folgen.
Aber es war einfach so, also allein schon, dass er dann kommt und er und Chris nicht reden. Die haben sich ja nicht mehr Hallo gesagt. Die haben sich nur irgendwie kurz angeguckt und dann war so, ja, wir stehen jetzt hier. Hä?
Method Acting.
Ja, wirklich. Und dann kam eben Fabi von Love Island, der mit Alessa zusammen war, hat sich dann direkt da eingeordnet, also hat es auch gar nicht hinterfragt. Dann kam noch Philipp, das war der Verführer von Temptation Island, der sich da mit Mimi so gut verstanden hat.
Mhm.
Genau das Gleiche. Und erst als Ryan kam von Are You The One, er war der Erste, der gefragt hat, warum steht ihr hier? Und der mit denen geredet hat.
Ja, aber Fragen stellen ist auch schon seine größte Stärke.
Auf jeden Fall hat Ryans Ankunft oder dass er der Erste war, der eine Frage gestellt hat, dazu geführt, dass diese Tanzmusikgruppe, die eben unten auf der Plattform war, endlich angefangen hat zu tanzen, fanden die Jungs irgendwie auch ein bisschen cringe.
Die hatten ja auch alle Macheten in der Hand.
Ja, stimmt, das war das Cringe, ne?
Ja.
Und dann ging es eigentlich auch schon sehr schnell los, dass die ersten 3 dann an den Strand mussten, um auf eine oder mehrere Exen zu warten.
Ja, und das war der Moment, der mich abgeholt hat. Runter mussten nämlich Fabi, Philipp und Ryan. Die durften sich da auf Liegen legen und der Strand sah gar nicht aus wie sonst, denn es war ein roter Teppich ausgerollt, an dessen Ende ein Vorhang war. Und aus dem Vorhang trat als erste eine Frau mit schwarzen Flügeln und das war Sharon.
Und Sharon ist Ryans Ex, die ihm auch direkt eine Ansage gemacht hat. Und bevor es dann, wie sonst üblich, immer auf diese Zweier-Dates dann zur Aussprache ging, kam auch schon die nächste Ex und zwar Natalie.
Mit weißen Flügeln.
Mit weißen Flügeln, ebenfalls eine Ex von Ryan, die schon 27 ist. Und ich möchte kein Altersschemie machen, aber ich finde es irgendwie so überraschend, wenn eine Frau, die schon 27 ist, sich dann gerade auf Ryan einlässt, der ja nicht nur jung ist, sondern auch wirklich jung ist.
Das stimmt.
Auf allen Ebenen.
Was wir aber auch schon erfahren haben, ist, dass Natalie und Sharon nicht nur ihre Ex-Affäre Ryan gemeinsam haben, sondern auch beide etwas mit Joshua dem Eifersüchtigen hatten.
Das ist so ein schöner Titel, ne? Wenn der so ein König damals gewesen wäre, wäre er Joshua der Eifersüchtige gewesen.
Ich bin auch dafür, dass wir ihn grundsätzlich so weiter nennen.
Alles klar. Ja, und wir wurden jetzt auch schon von Ex on the Beach vorgewarnt, dass Joshua der Eifersüchtige auch noch kommen wird. Nicht in dieser Folge, aber er wird kommen.
Er wird kommen. Seine zwei Exen sind ja schon da. Aber bei zwei Exen blieb es für Ryan nicht, denn es kam, wer noch kommen musste, Sina.
Auch von Are You the One natürlich mit pinken Flügeln. Damit waren die drei Engel für Ryan komplett. Und ich muss echt sagen, also diese Folge war einfach richtig gut choreografiert. Also Chapeau an die Produktion von Ex on the Beach. Nicht nur einfach dieser Plot-Twist, auch, ich meine, gut, das haben sie wahrscheinlich nicht geplant, das hätten sie gar nicht planen können, dass die Männer da am Anfang wie Idioten rumstehen. Aber es hat auch dazu beigetragen, dann noch die hervorragenden Kommentare des Moderators oder Kommentators im Hintergrund. Also der Schnitt war wirklich 10 von 10.
Ja, der hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Auch wie gesagt, einfach dieses Motiv des Drei Engel für Ryan fand ich gut.
Ryan war auch extrem überfordert. Zum einen natürlich darüber, dass so drei Ex-Freundinnen von ihm da waren und dann auch noch von den Ansagen, vor allem von Sina, die ihn als verschwendeten Bodycount bezeichnet hat. Und das hat er dann eben so interpretiert, dass sie da irgendwelche intimen Details ihres Sexlebens ausgeplaudert haben soll. Ich muss sagen, ich habe es nicht so verstanden. Ich habe es einfach nur als so ein Diss ohne jetzt irgendwie besondere Tiefe aufgenommen.
Genau, also eben, also dass man halt mit einem gebumst hat, der einem den Bodycount ruiniert. Und wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, in der Frauen lieber in der Mehrheit einen niedrigen und Männer lieber
ich
mehr...
Ich habe es auch noch nicht mal so interpretiert.
Also so habe ich es interpretiert.
Nee, einfach nur so... Ja, halt so wie man halt irgendwie über einen Ex, für den man sich im Nachhinein schämt, weißt du, so, oh.
Ja, genau, also mit dem hätte es nicht sein müssen. So.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt schon unbedingt dieses mitschwingt, Frauen müssen niedrigen, in Anführungsstrichen, Bodycount haben.
Oh, so habe ich es aber. Ja.
Ich find, also der Begriff ist auch wirklich fürchterlich und ich verbinde den auch immer noch mit so Shooter-Games. Ich glaube, da hat man das doch auch früher gesagt, dass dann halt bei Shooter-Games, wenn du da irgendwie Figuren erschossen hast, war das dein Bodycount. Oder im Krieg sagt man das vielleicht auch, keine Ahnung.
Im Krieg nicht, aber es ist tatsächlich auch, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man so in Nachrichtenredaktionen sitzt und man hat irgendeine Katastrophenlage, dann fragt man immer kurz, also in Printredaktion, kurz vor Redaktionsschluss, ob denn der Bodycount noch stimmt. Also beispielsweise, man hat, einen schweren Tsunami und man schreibt die Meldung halt um, keine Ahnung, 14 Uhr und gedruckt wird aber um 18 Uhr, dann guckt man nicht die ganze Zeit, sondern man guckt halt irgendwie kurz bevor es in Druck geht, stimmt der Bodycount noch. Ist, glaube ich, einfach ziemlich uncool, ist aber nun mal Alltag.
Ja, aber in dem Kontext finde ich es dann irgendwie noch verständlich. Mhm. Aber halt das so auf Sexleben ist einfach sehr geschmacklos. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ryan war auf jeden Fall nicht begeistert von Sinas Aussage. Ihm hat das noch den ganzen Abend nachgehangen. Er hat dann auch noch sie drauf angesprochen und sie hat jetzt die Dramatik dahinter nicht so ganz verstanden. Er hat sich aber doch sehr in seiner Ehre verletzt gefühlt.
Wahrscheinlich sogar ziemlich genau in seiner Männlichkeit verletzt gefühlt. Ich glaube, das können wir so sagen.
Genau.
Sina hatte aber auch gar keine Zeit, sich jetzt um Ryans Befindlichkeiten zu kümmern, denn die musste sich direkt mit dem Interesse von Philipp auseinandersetzen, der sehr interessiert war.
Ja, aber es war jetzt bei ihr, glaube ich, auch nicht unbedingt ein Zwang.
Nein.
Sie schien da sehr aufgeschlossen zu sein. Die beiden wurden dann in die Date-Cabana geschickt und mussten sich gegenseitig Anmachsprüche vorlesen und hatten dabei auch wirklich viel Spaß und es hat zum Erfolg geführt, sie haben ein bisschen geknutscht.
Genau, währenddessen, das habe ich ja noch notiert, ich wollte das unbedingt sagen, musste Markus immer wieder verbalisieren, wenn er etwas lustig findet. Der hat mehrfach halt gesagt, er hat das lustig, ne? Und fand ich gut.
Ja, also gerade als Schauspieler möchte man meinen, dass er vielleicht andere Wege findet, seine Freude darüber auszudrücken, als es zu verbalisieren.
Show, don't tell. Ja, aber er übt ja vielleicht noch.
Vielleicht übt er noch. Und zuletzt hat das Terror Tablet dann am nächsten Tag nochmal gerufen und Natalie, Sina und Philipp zum Strand geschickt. Wir haben dann auch schon gesehen, dass eine Frau kommt, die vermutlich die Ex von Philipp sein wird. Wer das ist, ob wir die kennen und was als nächstes passiert, das sehen wir dann erst in Folge 2.
Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank, dass ihr dieser wunderschönen Folge zugehört habt. Ihr könnt uns gerne auf Instagram eine Nachricht schicken, unsere Memes liken oder einfach folgen. Wir heißen dort _trashcouple_. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co. reinfolgt, 5 Sterne vergebt, eine nette Rezension schreibt oder natürlich, wenn ihr uns bei unserem neuen Portal, wo es unseren Podcast auch zu hören gibt, auch reinfolgt. Das ist RTL Plus. Wir wissen alle, dass ihr RTL Plus habt. Ihr guckt die gleichen Formate wie wir. Folgt uns gerne, hört uns auch da. Und wenn du dann dieser Folge oder meinen Hinweisen nichts mehr hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
Bis zur nächsten Woche.